ein gutes neues Jahr. Vielen Dank auch für die Musik und für den Impuls. Ich fand es schon sehr wertvoll, das Bleiben. Wir werden da nochmal drauf zurückkommen. Ja, ein gutes neues Jahr. Wir waren uns gerade am Platz nicht ganz einig. Peter hat gesagt, ich hoffe, ihr seid gut gestartet. Und ich habe so ein bisschen die Stirn gerunzelt. Dann hat meine Frau gesagt, wir sind doch eigentlich gut gestartet. Mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen seid ihr ins neue Jahr gestartet? Seid ihr erwartungsfroh? Seid ihr hoffnungsvoll? Oder vielleicht doch eher ein bisschen pessimistisch, besorgt? Also was mich angeht, da hat meine Frau völlig recht, wir hatten eigentlich einen schönen Jahreswechsel zu zweit, Tobias war weg. Aber nein, das war jetzt keine Kausalität, also es war nicht schön, weil er weg war, sondern es war einfach nur Sachinformation. Er war weg und es war halt schön, ja. Was nicht so schön war, wir kamen vom Silvestergottesdienst heim und haben erfahren, dass unsere Tochter, die gerade ein Jahr in Ghana ist, überfallen wurde. Es ging gut aus, das ist die gute Nachricht dran. Also sie war so 20 Meter in einer Seitengasse, wollte auf Toilette, ist von zwei Ghanaern überfallen worden, hat jetzt ein paar blaue Flecken. Das Handy ist weg, an sich, ihr geht es aber gut und sie ist ja sehr resistent, also sie ist auch psychisch da sehr stabil. Das Handy ist weg mit den Bildern, das ist sehr schade. Ansonsten hat sie nur ein paar blaue Flecken vom Festhalten, geht also ganz gut. Aber keine Nachricht, wo man sagt, na super, das Jahr endet, klasse. Die andere Nachricht für mich, darf ich vielleicht an der Stelle sagen, mein Vater ist 90 Jahre alt, der hat am Mittwoch eine Operation, kriegt einen Nierenstein raus, den kann man nicht zertrümmern, weil er so groß ist. Und wir machen uns alle große Sorgen, wie das denn ausgeht. Also auch der Jahresstart könnte besser sein. Aber auch so die weltpolitische Lage, wenn wir in die reinschauen, also ich will heute Morgen nicht die gute Stimmung verderben, aber ich finde schon, dass uns das die eine oder andere Sorgenfalte aufs Gesicht zaubert, hätte ich fast gesagt. Ich habe mal so ein paar Bilder rausgesucht. Dieses Jahr sind Wahlen in den USA wieder. Sollte Donald Trump nochmal Präsident werden, dann wird es auch für uns ganz schwierige Geschichte in der weltpolitischen Lage. Sollte er nicht Präsident werden, mag man sich gar nicht ausdenken, was da in Amerika passiert, ob es nicht einen Bürgerkrieg gibt. Ich habe neulich eine Dokumentation über den 6. Januar 2021 gesehen, bis nachts um 12:30, glaube ich, bin ich vor dem Fernseher kleben geblieben. Die hat mich sehr erschreckt, was da tatsächlich damals beim Sturm aufs Kapitol passiert ist. In Deutschland wird auch wieder gewählt. Ihr seht oben links Björn Höcke, AfD, der gibt schon mal die Richtung vor. Eine Richtung, in der ganz viele mitgehen, die ganz viele folgen. Und es macht mir persönlich große Angst, muss ich wirklich sagen, weil vor allem es schon lange hier nicht mehr bei der AfD um einen Protest geht, sondern um Überzeugung. Und dass diejenigen, die sich zu ihr bekennen, eigentlich nichts anderes im Sinn haben als die Demokratie, auch die Meinungsfreiheit, auch die Glaubensfreiheit zu stürzen. Im Rest Europas, ihr seht hier die Frau Meloni rechts, Italien, sieht es nicht anders aus. Europa rückt nach rechts und das macht tatsächlich Angst. Das destabilisiert den ganzen Kontinent. Und man könnte natürlich so weitermachen. In der Ukraine, links unten, da ist seit 2 Jahren Krieg. Da kommen Männer, Frauen, Kinder ums Leben. Seit dem Überfall der Hamas, auch in Israel. Und dann haben wir ja noch die Klimakrise. Wir haben hier unten völlig vergessen eigentlich von der Welt im Jemen eine Hungersnot ungeahnten Ausmaßes. Ja, von all dem bleibt auch die Gemeinde Jesu nicht verschont. Wahrscheinlich auch nicht 2024. Die Gemeinde Jesu, zu der wir als Christusgemeinde ja auch gehören und zu der wir auch als Einzelne gehören. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Spritpreise oder auch die Inflationsrate. Viel mehr Sorge, und ich weiß, das wird heute keine so arg fröhliche Predigt, auch zum Jahresanfang, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch da den Blick für die Realität bewahren. Viel mehr Sorge macht mir die Veränderung der Gesellschaft, in deren Mitte wir leben und zu der wir auch gehören. Und deren Einfluss allzu leicht ansteckend wirkt, auch auf uns Christen. Ich habe neulich ein gutes Buch gelesen und auch schon einiges mehr dazu. Gerade wenn wir hier Donald Trump angucken, es sind tatsächlich die Evangelikalen, die ihn zum Präsidenten gemacht haben. Und es sind die Evangelikalen, die ihn auch vielleicht wieder an die Macht bringen. Die Zustimmung zu Donald Trump unter den Evangelikalen beträgt mehr als 80%. Solche Dinge muss man einfach auch sehen, am Beginn eines Jahres. Und deswegen ist mir heute wichtig, den Blick nochmal zu schärfen für diese Dinge, auch wenn sie zum Teil ja unangenehm sind. Dinge, die wir im kommenden Jahr, glaube ich, im Auge behalten müssen und denen gegenüber wir als Gemeinde Jesu wachsam sein sollten. Ich habe mal so 4 Punkte rausgenommen. Wir kommen auch noch zu dem Bibeltext, keine Sorge, aber ich habe mal so 4 Punkte rausgenommen. Das eine, die erste Gefahr, die ich tatsächlich sehe, ist eine Verrohung unserer Gesellschaft. Ich habe es ja schon ganz oft gesagt und ich wiederhole es an der Stelle auch nochmal sehr gerne. An die Stelle der Bitte ist in unserer Gesellschaft die Forderung getreten. Und die zunehmend auch nicht nur maßlos ist, sondern auch aggressiv vorgetragen wird. Ich habe es nicht ganz genau mitgekriegt, aber jetzt mit diesen landwirtschaftlichen Protesten, da ging es auch wieder irgendwie rund, sodass der Bauernverband sich entschuldigt hat. Ja? Wir haben unsere Klimakleber, wir haben landesweit nur noch Proteste, die immer aggressiver und immer brutaler tatsächlich werden. Inzwischen hat man den Eindruck, man darf jeden und alles beleidigen, man darf jeden und alles in den Schmutz ziehen und angreifen. Das fängt bei kleinen Witzchen an, geht über die Satire bis hin zu offenen Aufrufen zur Gewalt in den sozialen Medien. Normalerweise gucken wir den Dieter Nuhr sehr gern, haben den Jahresrückblick wieder von Dieter Nuhr gesehen, weil er, finde ich, sehr treffend analysiert. Aber diesmal sind wir doch auch etwas erschrocken, wie viel, ja, ich sag's mal so, Diffamierung einfach in diesen Dingen, in diesen einfachen Rückblicken, in diesen einfachen Aussagen schon zum Ausdruck kommt. Da beleidigt man einfach mal kurz einen Politiker. Man sagt, der hat keine Ahnung und die weiß sowieso nicht, was sie tut. Aber da kommen gar keine Fakten mehr, warum. Sondern man macht einfach mal miese Stimmung. Und in den sozialen Medien, das kennen wir, und bei öffentlichen Protesten, da ist es ganz brutal. Diese Arte-Dokumentation hat mich erschreckt über den 6. Januar 2021, weil da waren viele Kameras, also als der Kongress gestürmt wurde, da waren viele Kameras auch in innen drin. Die Leute haben sich ja mit Handys gefilmt. Und da war dann auf einmal ein Pastor zu sehen, der hat gesagt, ich bin ein Pastor und ich weiß, ich werde hier Schwierigkeit haben, aber ich muss sinngemäß Gott und Amerika hier verteidigen und ich muss das jetzt hier machen, ich muss jetzt hier stürmen. Und ist kräftig mit den Leuten mitgelaufen, die gerufen haben, hängt Nancy Pelosi. Wie schnell sind auch wir Christen dabei, auf Staat und Regierung zu schimpfen? Wohlgemerkt auf einen Staat, der uns Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit garantiert. Anstatt dankbar für Demokratie zu sein, dankbar auch zu sein für diejenigen, die sie verteidigen, die Fehler machen, ja, aber die sie verteidigen, die versuchen, es gut und richtig zu machen. Und anstatt für diejenigen zu beten, die Bibel fordert uns auf, nicht die Regierenden ständig zu kritisieren, sondern für sie zu beten, damit sie unser Land gut regieren. Eine Verrohung der Gesellschaft. Was ist noch so ein Problem? Ja, es tut mir echt leid, aber ich muss ihn schon wieder nennen. Er steht als Synonym für Unwahrheit. Der Wert der Wahrheit, der verfällt in erschreckendem Maß. Der Börsenkurs der Wahrheit geht in den Keller. Wahrheit, Lüge, also vorsätzliche Unwahrheit, Irrtum, das ist kaum mehr voneinander zu unterscheiden. Und auch die sozialen Medien und das Internet trägt natürlich zu der Entwicklung bei. Inzwischen kann jeder alles im Netz posten. Internet 2.0, jeder darf reinschreiben und jeder findet Menschen, die diesen Unsinn für bare Münze nehmen. Alternative Fakten ist ja ein Wort, das gab es früher gar nicht, oder ein Ausdruck. Bewusste Lügen, es gehört zum Alltag. Verschwörungstheorien gehören zum Alltag. Und auch hier wieder, ich halte ja hier keine politische Rede, auch hier wieder sind wir Christen, muss man leider sagen, in weiten Teilen auch mit dabei. Dass wir Dinge glauben, die einfach gesagt werden, die einfach behauptet werden. Das Dritte fand ich ganz spannend, ein Rückzug. Rückzugsmentalität hat sich bei uns breit gemacht. Es gibt eine Studie aus dem Sommer letzten Jahres, Die hat gezeigt, dass die Deutschen sich immer mehr in Blasen zurückziehen und ihr Glück im Privaten suchen. Also da gab es einen schönen Artikel im Schwarzwälder Bote, ich zitiere euch da mal raus. Die Menschen reagieren auf die empfundene Aussichtslosigkeit mit einer Flucht ins private Glück. Als Zufluchtsort wird das Zuhause zur Wohlfühloase ausgebaut. 93% der Befragten gaben an, es sich daheim so schön wie möglich zu machen. 84% hat auch das Miteinander mit Freunden und Familie an Bedeutung gewonnen. Soweit ganz gut, aber dann kommt's. Wobei dieser soziale Kreis zunehmend aus Gleichgesinnten besteht, die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden wird vermieden. Und der Psychologe Stefan Grünewald steht auch drin, hat es schön zusammengefasst. Den Deutschen gelingt die Maximierung ihrer Zuversicht durch die Minimierung ihres Gesichtskreises. Wir sind zuversichtlich natürlich, weil wir ausblenden, weil wir uns ins Private zurückziehen, weil wir nur noch uns anschauen. Auch hier wird die Frage, gilt es auch uns Christen? Wir hatten Impulstage, wo es darum geht, sprachfähig zu werden. Und ich bin dankbar auch vor allem für die ersten Vorträge, die wir da gehört haben, die uns mal hineingeführt haben in die Gesellschaft. Und in dieselbe Richtung weist es auch hier. Zum sprachfähig gehört es, werden gehört es, dass wir auch mit anderen in Kontakt bleiben und kommen, auch 2024. Da bin ich schon ein vierter Problempunkt aus meiner Sicht angesprochen. Es gibt dieses Stichwort der Identitätspolitik. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und der weist auch durch das Wort Politik etwas in die falsche Richtung. Da geht es nicht um eine Form von politischer Regierung oder Regierungsarbeit. Unter Identitätspolitik versteht man genau diesen Rückzug in eine Gruppe von gleichartigen Menschen, von Gleichgesinnten mit gleicher Identität. Das können Männer sein, das können Frauen sein, es kann eine religiöse Identität sein, eine politische Identität, in eine Gruppe von Gleichgesinnten oder Protestidentität. Und das Kennzeichen dieser Gruppen, ganz spannend, es wird immer mehr, ist das, dass sie sich zusammenschließen, dass sie sich abgrenzen und dass sie in der Gesellschaft Respekt und Wertschätzung einfordern. Gleichbehandlung, das klingt ja alles gut und ist auch noch richtig. Dass aber in der Folge genau diese Gruppen einen Schritt weitergehen, sagen, die wollen nicht nur als gleichwertig anerkannt werden, sondern als höherwertig. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, so leben zu dürfen, wie man möchte, sondern es geht darum, dem anderen zu beweisen, dass das die eigentlich richtige Art und Weise ist. Ich habe ja mal so ein Bild von dem Christopher Street Day, da dürft ihr ruhig Kritik noch äußern an mir. Von dem Christopher Street Day, da hat mich schon immer irgendwas gestört, ich wusste noch nie was. Inzwischen weiß ich es. Ich glaube, der Punkt, der mich daran stört, ist der, dass es gar nicht mehr um den Respekt oder um die Anerkennung geht, sondern um die Botschaft, die von solchen Veranstaltungen ausgeht. Eigentlich seid ihr total spießig und wir sind die Eigentlichen, die es richtig machen. Und genau dieses, wir sind die Eigentlichen, ist ein ganz großes Problem, das sich auch bei uns in der Gesellschaft breit macht. Wir sind die Richtigen und ihr seid die Außenseiter. Und auch das wird uns als Christen künftig, glaube ich, beschäftigen. All diese Dinge bereiten den Boden für eine fünfte Herausforderung, mit der wir uns als Christen zusätzlich konfrontiert sehen. Und ich denke da an solche Bibelstellen wie die aus den Abschiedsreden Jesu, wo er sagt, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, ja, dann würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herrn. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Und ein anderer Vers noch. Ich mute euch heute viel zu, aber mir ist einfach wichtig, dass wir das bedenken. Das ist die Abschiedsrede von Paulus an die Gemeinde in Ephesus, mit der er sich trifft. Er weiß, er wird sie nicht wiedersehen. Und dann nimmt er sich die Gemeindeältesten zur Brust und sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Schon da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit natürlich drin. Und dann kommt ein Vers, der mich seit Monaten beschäftigt. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte, es wird immer schlimmer, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, an jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Auch bei uns ist nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir mussten tatsächlich als Gemeindeleitung, oder wir haben tatsächlich im letzten Jahr jemand die Mitgliedschaft verweigert. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, weil es nicht ging. Es gibt schon Grund genug zur Sorge. Das ist keine Botschaft, die die Herzen zu Beginn dieses Jahres gleich höher schlagen lässt und die uns mit Zuversicht ins neue Jahr starten lässt. Die Frage ist aber deshalb, und deswegen hören wir ja hier auch nicht auf, wie gehen wir denn mit diesen Herausforderungen um? Wie können wir mit diesen Dingen umgehen? Und Paulus wäre ein schlechter Pädagoge, wenn er uns mitsamt den Ephesern und diesen schwierigen Ankündigungen einfach so stehen ließe. Und so schreibt er aus der Gefangenschaft heraus einen Brief an eben jene Gemeinde in Ephesus, wobei nicht ganz klar ist, ob es jetzt nur an die Epheser gerichtet war oder ob es ein Rundschreiben war, ist aber auch in dem Fall egal, indem er ganz am Ende des Briefes nochmal auf diese Kämpfe eingeht, die zu einem Leben, zum Leben einer Gemeinde ganz natürlich dazugehören. Und ich habe es gesagt, das ist so allgemein gehalten, dieser Brief. Wir wissen nicht, ob es ein Rundbrief war, aber das macht es uns natürlich auch leichter, das alles zu übertragen. Wir brauchen die Situation der Epheser, die konkrete gar nicht zu kennen, um das für uns übertragbar zu machen. Und zwar geht es um die Waffenrüstung Gottes. Ich habe mal, das werde ich das nächste Mal, wir werden das in mehreren Teilen machen, da kommen wir heute natürlich nicht durch. Aber wir werden die ganzen Dinge mal anschauen, heute nicht. Heute schauen wir uns erstmal den Text an. Er schreibt in Epheser 6, aus der Gefangenschaft heraus, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, zum zweiten Mal, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das ist der erste Teil, dann kommt die Waffenrüstung, die schaffen wir heute nicht. Dieser Text gliedert sich eigentlich in 3 Teile, die ineinander geschoben sind, was für Paulus ja aber dann nicht unüblich ist. In einem ersten Teil beschreibt er nochmal den eigentlichen Gegner der Gemeinde. In Vers 12 ganz oben. In welchem Kampf oder gegen welchen Gegner kämpft eigentlich die Gemeinde? Er sagt, es ist nicht Fleisch und Blut, es sind nicht Menschen. So böse Menschen sein können. Aber es sind nicht Menschen, sondern da geht es um eine ganz andere Dimension. Es geht um die gottfeindlichen Mächte, die hinter diesen Menschen stehen und die Menschen natürlich auch benutzen, um ihre Ziele umzusetzen. Paulus nennt sie Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher dieser Finsternis, geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ja, und manch einer denkt da natürlich an Satan, an Dämonen, also an die gefallenen Engel, die sich von Gott abgewandt haben. Und ja, das ist sicher nicht falsch. Ich möchte aber nochmal einen neuen Blick auf diesen Text da eröffnen. Man kann nämlich dabei auch ganz allgemein an die Sünde denken, an die Macht der Sünde. Wir lesen im Römerbrief, dass es die Sünde ist, die die Welt in Dunkelheit gestürzt hat, die den Menschen in ihre Gewalt gebracht hat und die den Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Wenn ihr es im Römerbrief des Kapitel 6 lest, Vers 6, 17, 20, da steht es mehrfach drin, die Sünde hat den Menschen versklavt, sie herrscht über ihn. Als eine Macht, als eine gottfeindliche Macht. Und natürlich kann sich die Sünde einzelner Tyrannen bedienen. Gar keine Frage, Nero, Hitler, Stalin, Trump. Sie kann das aber auch tun, ihre Herrschaft auch ausüben durch Menschen, wie du und ich es sind. Sogar aus Menschen, die es vielleicht sogar ernst, ganz, ganz ernst meinen mit Gott, so wie zum Beispiel die Pharisäer oder die Schriftgelehrten mal, Jesus ans Kreuz brachten und glauben, Gott damit einen Dienst zu erweisen und dem Volk einen Dienst zu erweisen. Wie sagt der Hohepriester, es ist besser, als wenn einer verstirbt für das ganze Volk, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Mächte der Finsternis können auch im bösen Nachbarn stecken, der uns grundlos schikaniert, im Arbeitskollegen, der uns wegen unseres Glaubens verspottet, in einem Mitschüler, der sich am Schwächeren abreagiert und der den Kleineren auf dem Heimweg verprügelt. Ja, und sogar, und da müssen wir uns auch wieder im Spiegel verhalten, die Mächte des Bösen können sogar in denen wirksam werden, wenn sie nicht aufpassen, die zu Jesus gehören. Denken wir mal an Petrus. Ein großartiges Christusbekenntnis. Und dann sagt Jesus, ja, übrigens, ich muss nach Jerusalem, um zu sterben. Und Petrus sagt, naja, das geschehe dir nicht. Und Jesus fährt ihn in einer Weise an, da braucht Petrus schon eine dicke Haut. Ja, sagt, weiche hinter mich, Satan, denn du willst nicht, was Gott will. Boah. Sein erster Jünger, sein Primus inter pares, fährt er an und sagt, weiche hinter mich, Satan. Ja, auch wir können dazu beitragen, dass andere, ja, dass anderen die Sünde begegnet. Wichtig finde ich, und das kommt in diesem Text aber sehr deutlich raus, all diese Menschen sind, so böse vielleicht sie vielleicht auch agieren, sind nicht unsere eigentlichen Feinde. Nicht die Menschen sind unsere Feinde, sondern die gottfeindliche Macht, in deren Abhängigkeit sie stehen, und zwar nicht nur als Täter, sondern selber auch als Opfer. Keiner ist nur Täter der Sünde, jeder ist auch Opfer der Sünde. Und das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Und diese Sicht zu bewahren in allen Kämpfen, in denen wir stehen, halte ich für nicht einfach, aber ganz, ganz wesentlich und wichtig. Wenn wir nicht in Gefahr laufen wollen, auch in so innere Kreuzzüge oder gar äußere Kreuzzüge, wie bei dem Sturm aufs Kapitol, in solche Kreuzzüge zu ziehen, wo wir denken, die anderen Menschen sind die Bösen und die müssen wir jetzt in irgendeiner Weise überwinden oder vernichten. Nein, damit dürfen und sollten wir uns nicht eins machen. Und daran sollten wir auch denken, wenn wir gerade sehen, wie viele Proteste auf unseren Straßen ablaufen. Achten wir darauf, mit wem wir uns eins machen und dass wir nicht andere Menschen bekämpfen. In Vers 12 also beschreibt Paulus diesen Gegner, den Aggressor. In Vers 13 beschreibt er das Wesen. Ich glaube, da sind die Nummern durcheinander gekommen, oder? Vers 13 beschreibt er das Wesen des Kampfes. Was für ein Kampf ist es denn, den wir als Gemeinde führen? Es ist kein Eroberungskampf, den Paulus vor Augen hat. Er ruft nicht zu einer Invasion auf. Er ist da etwas bescheidener und deswegen fand ich den Impuls heute Morgen von Peter richtig schön. Es geht darum, dass wir an dem bösen Tag widerstehen können. Nachdem die Aufgabe ausgeführt, der Feind überwunden ist, dass wir stehen bleiben können. Und hier kommt genau dieses Bleiben wieder raus. Stehen bleiben. Das eigentliche Ziel ist es, gegen die Listen des Teufels zu bestehen, lesen wir, der uns zu Fall bringen möchte. Ich möchte da gerne mal darauf verweisen, auf eine Predigt, in der ich das Thema Versuchung mal in den Mittelpunkt gestellt habe. Könnt ihr auf meiner Homepage auch runterladen. Ich finde es ganz wesentlich zu erkennen, worin das Wesentliche in der Versuchung besteht. Es geht darum, uns zu Fall zu bringen, uns abzulenken, auf einen anderen Weg zu führen. Wir haben neulich einen Film gesehen, den Top Gun, Maverick. Kennt ihn jemand? Gut, die Jüngeren kennen ihn. Wir gucken ihn immer erst, wenn er kostenlos im Fernsehen kommt. Ich kannte das nicht, Top Gun Maverick. Wir sind irgendwie kleben geblieben, fanden ihn aber ganz gut. Also gut, für die, die es nicht wissen, Top Gun mit Tom Cruise. Da gibt es eine Szene, er ist Flieger, da wird ihm befohlen, mit seiner Fliegerstaffel eine Uran-Anreicherungsanlage zu zerstören. Das ist eigentlich das ganze Thema des Films. Ja? Fliegt dahin, zerstört es. Ist überschaubar, habe es selbst ich verstanden. Ja, bei manchen Filmen verstehe ich die Handlung nicht mehr, aber egal. Das ist so das Ziel, das sein Vorgesetzter formuliert. Geht hin und zerstört. Eure Aufgabe ist es, das Ding zu zerstören. Und dann sagt dieser Maverick einen Satz, den fand ich bezeichnend. Und die Leute wieder lebend zurückzubringen. Oder er sagt, nach Hause zu bringen. Und dann guckt ihn der Vorgesetzte an Und er wiederholt es nochmal, sagt, und die Leute wieder nach Hause zu bringen. Darum geht es. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Bomben abzuschmeißen, sondern die Leute wieder zurückzubringen. Es geht um die Menschen, die auch diesen Auftrag haben. Es geht darum, um es hier mit den Worten des Paulus zu sagen, zu stehen, wieder stehen zu bleiben, am Ende noch am Leben zu bleiben und zu stehen. Das ist es, was Paulus hier vor Augen hat. Kein Angriffskrieg, den die Gemeinde führt, sondern ein Widerstandskampf, bei dem es darum geht, nicht zurückzuweichen vor eben diesen Mächten der Finsternis, die wir am Anfang kurz skizziert haben. Paulus' Apostelkollege Jakobus sieht es ganz ähnlich. Er schreibt in Jakobus 4,7, unterwerft euch nun Gott, und achtet doch auf die Reihenfolge, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird vor euch fliehen. Genau diese Reihenfolge, unterwerft euch Gott, und dann widersteht dem Teufel. Petrus schreibt es ganz ähnlich, im 1. Petrusbrief 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Darum geht es heute Morgen. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Widersteht standhaft. Stehen bleiben. Und Jesus selber bettet es ein in die Verheißung an Petrus, dieses Ziel. Er sagt zu dir, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Hades Pforten, des Totenreichs Pforten, werden sie nicht überwältigen. Bei dem Kampf, in dem wir stehen, geht es einfach darum, stehen zu bleiben. Nicht eine feindliche Invasion durchzuführen. Es gab früher einen Chorus, den ich auch voll Leidenschaft gesungen habe. Die Älteren werden ihn doch kennen. Der Text lautet, steh auf, Gemeinde Jesu, steh auf, mach dich bereit. Der Tag bricht an, ein Tag des Sieges seiner Herrlichkeit. Erkenne deine Stärke, erkenne deine Kraft. Gott selbst hat dich bereitet zu zerschlagen Satans Macht. Unnötig zu betonen, dass ich das heute nicht mehr singen würde. Das ist nicht unsere Aufgabe. Satans Macht zu zerschlagen in einem Angriffskrieg. Und auch, lasst mich das auch so kritisch sagen, ich bin dankbar dafür, dass auch viele charismatische Gemeinden das inzwischen verstanden haben. Dass es nicht darum geht, die Welt im Sturm zu erobern, Deutschland einzunehmen oder sonst irgendwas. Das eigentliche Ziel des Kampfes besteht darin, in den Anfeindungen genauso wie in den Verführungen standzuhalten und die Fahne des Evangeliums auch gegen den Wind hochzuhalten. Und damit sind wir, glaube ich, gut beschäftigt. Wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? Und da geht Paulus jetzt in einen anderen Teil. Er erklärt es nämlich. Er lässt uns ja nicht mit der Anforderung allein, sondern er erklärt uns, wie das geschehen kann. Und das finden wir in Vers 10. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht erkenne deine Stärke, erkenne deine Macht, sondern werdet stark in der Macht seiner Stärke. Jakobus hat es ja formuliert, wir haben es gerade schon zitiert. Erst kommt die Unterwerfung unter Gott, das ist ein starkes Wort, ja, unterwerft euch Gott, ordnet ihm euch unter und dann widersteht. Und er macht deutlich, wir müssen nicht selber stark sein. Und da fangen die guten Nachrichten jetzt an. Wir müssen nicht selber stark sein. Bisher war es ja schon ganz schön frustrierend, die ganzen Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen. Aber wir müssen denen gar nicht in eigener Kraft begegnen. Werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Darin steckt der erste Schlüssel. Als Christen sind wir Menschen, die mit Gott verbunden sind. Und wir glauben und wissen, dass unser Leben unter der Kraft und dem Einfluss des Heiligen Geistes steht. Auch wenn wir manchmal wenig davon sehen. Aber wir glauben es und wir wissen es. Und die Bibel bezeugt es uns. Nein, nicht wir sind es, die jetzt rausgehen und ihre geistlichen Muskeln trainieren sollen. Sondern Gott selber möchte in uns seine Stärke entfalten. Und jetzt spule ich nochmal zurück. Ihr erinnert euch, was wir schon letztes Mal gesagt haben. Manchmal geht es nicht um ein Ergreifen, manchmal geht es um ein Loslassen und zu sagen, Herr, hier stehe ich bloß vor dir, wirke du. Und genau das ist, was Paulus auch lernen darf oder muss vielleicht sogar, wo Gott zu ihm sagt, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus sagt, ja, dann rühme ich mich lieber meiner Schwachheit, wenn dann bin ich stark. Ja, das ist nicht einfach, loszulassen und zu sagen, Herr, mach du. Aber das ist der Punkt, der erste wichtige Punkt, auf den es dann tatsächlich ankommt in den ganzen in den Herausforderungen. Wir können standhalten, weil es gerade nicht auf unsere Stärke ankommt, sondern auf seine. Und das Zweite, Paulus wird auch ganz praktisch. Er gibt uns nicht nur diesen allgemeinen Grundsatz mit, sondern auch eine klare Anweisung. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes und im Vers 11 sagt das auch schon, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt. Der zweite Punkt, den Paulus uns hier mitteilt, ist, Gott gibt uns eine Schutzausrüstung mit. Wir finden hier immer den Begriff Waffenrüstung. Ganz ehrlich, ich finde ihn von Paulus etwas ungünstig gewählt. Passend natürlich zu seiner Zeit, er denkt an Römer. Aber eigentlich passt Waffenrüstung nicht so ganz, aus zweierlei Gründen. Der eine Grund ist der, es geht eigentlich gar nicht um die Waffen. Ja? Er sagt nicht, nehmt euch eine Kalaschnikow, nehmt euch dies, nehmt euch jenes, damit ihr mal richtig ballern könnt. Was Paulus hier beschreibt, ist eigentlich, da geht es nicht um die Waffen, sondern es geht um eine Schutzrüstung, am Schutzanzug. Ja? Selbst das Kurzschwert, das er beschreibt, ich zeige es euch vielleicht noch einmal, beim Asterix-Heft kann man es sehr schön erkennen, diese Ausrüstung, deswegen habe ich es reingenommen. Das Kurzschwert ist eine Nahkampfwaffe, um sich zu verteidigen. Die Römer haben eigentlich Spieße, ja, um anzugreifen. Also es geht gar nicht eigentlich um Waffen, es geht um eine Schutzausrüstung. Das zweite ist Waffenrüstung Gottes. Vermittelt im Deutschen den Eindruck, dass die Waffenrüstung, die Gott trägt. Nein, das ist die Waffenrüstung, die Gott seiner Gemeinde zur Verfügung stellt. Insofern, es klingt vielleicht nicht so schön wie Waffenrüstung Gottes, aber eigentlich wäre Schutzanzug der Gemeinde ein bisschen passender. Aber klingt wenig beeindruckend, gebe ich zu. Also, wir bleiben bei der Waffenrüstung. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wir finden diesen Ausdruck nochmal an einer anderen Stelle im Neuen Testament, nämlich in den Evangelien. Jesus verwendet ihn. Er ist im Streitgespräch mit, ja, wir wissen gar nicht genau mit wem, und sein Gegenüber oder ihre Gegenüber, die werfen ihm vor, hey, du treibst die Dämonen dadurch aus, dass du den obersten Dämonen nimmst. Also, den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben. Und dann sagt Jesus, naja, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dann kommt er in so einen allgemeinen Vergleich. Wenn der Starke bewaffnet, seinen Hof bewacht, dann ist deine Habe in Frieden. So, also alles gut. Aber wenn jetzt ein Stärkerer kommt als er und ihn besiegt, so und jetzt kommt die Passage, die uns interessiert, dann sagt er, dann nimmt der Stärkere ihm seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Es ist ein feststehender Ausdruck, diese ganze oder diese wörtlich als volle Waffenrüstung. Und genau mit dieser Aussage betont Jesus die Wichtigkeit und den Wert dieser vollen Waffenrüstung. Die volle Waffenrüstung, auch der Gemeinde, ist das, was zwischen dem Feind und der Beute steht. Und deswegen ist sie so wichtig. Diese Waffenrüstung schützt nicht nur die Gemeinde vor Schäden und Verletzungen, sondern sie verhindert im besten Fall, dass der Feind an die Beute gelangt, nämlich an die Menschen. Die Waffenrüstung, so sagt Jesus hier, er nimmt ihm seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute. Die Waffenrüstung Gottes ist das, auf was wir unser Vertrauen setzen. Und wenn wir in einer der nächsten Male uns das mal anschauen, was für eine Waffenrüstung ist es, dann ist es tatsächlich, dann sehen wir, dass es ganz viel mit Gottvertrauen zu tun hat, diese Waffenrüstung. Die Waffenrüstung ist es, auf die wir unser Vertrauen setzen. Umso wichtiger ist es, dass wir sie kennen und dass wir sie auch anlegen. Ich möchte an der Stelle, ungewohnt vielleicht, aber ich möchte an der Stelle heute Schluss machen und das als Einführung mal stehen lassen. Wir werden uns die einzelnen Teile der Schutzausrüstung mal anschauen. Für mich war es wichtig, gerade zu Beginn dieses Jahres, euch zu sensibilisieren für die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, aber auch schon mal einen, und ich hoffe, dass das auch gelungen ist, dass es nicht zu viel Herausforderung war, einen kleinen Türspalt zu öffnen und darauf zu verweisen, dass Gott uns in diesen Herausforderungen, auch 2024, nicht nur zur Seite steht, sondern dass er in uns lebt und dass er uns tatsächlich einen Schutzanzug zur Verfügung stellt, der uns in die Lage versetzt, am Ende des Kampfes als Sieger stehen zu bleiben. Und zwar ganz so, wie es Hiob eigentlich prophetisch schon andeutet, als Bekenntnis. Wisst ihr, was Hiob sagt? Hiob sagt: Ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und wer schon mal von André ein Mail bekommen hat, der findet da unten einen ganz alten Liedvers. Wisst ihr, welchen ich meine? Habt ihr schon mal eins bekommen? Müsst ihr euch mal Mail schicken lassen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Oder kann sie? Kann sie oder wird sie? Beides. Wird sie nicht untergehen. Und das ist doch mal eine Herausforderung, eine gute Nachricht.